In der Spätvorstellung hören Sie jetzt Matthias Deutschmann mit Ausschnitten aus der Premiere seines neuen Programms Propaganda à la carte. Aufgezeichnet am 17. Oktober 2025 im Tollhaus Karlsruhe.
Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen hier im Tollhaus. Die Welt ist ein Tollhaus. Ich mache noch das Kabarett alter Schwule. Und ein junger Kollege hat neulich gesagt, das Genre politisches Kabarett, das riecht streng nach altem Mann. Wow. Ja, der jüngere Kollege ist 55, ja. Gut, ich gebe zu, ich bin 67. Der alte Mann sollte in sich gehen, ja. Er sollte Gewissenserforschung betreiben. Ich kann das, ich war mal Messdiener. Da hatten wir einmal die Woche Beichte mit dem Beichtspiegel als Hilfe. Der Beichtspiegel, ja, das ist den Protestanten unbekannt. Das ist eine Enzyklopädie, ein Sammelsurium von Sünden, von erfahrenen Geistlichen, an sich selbst getestet. Und ich muss ganz aktuell sagen, ja, auch ich habe gesündigt, politisch gesündigt. Ich habe in Berlin einen dunkelhäutigen Taxifahrer gefragt, wo er herkommt. Das soll man nicht tun, das soll man nicht tun. Man sollte ihn fragen, wo er einen hinfahren will. Ich bin Kabarettist, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Man müsste ein Kabarett machen, unberechenbar wie Trump, aber das ist schwer. Wenn ich dem Taxifahrer sagen würde, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es weitergeht, sagt er, dann fahren wir einfach in die Mohrenstraße. Ich hatte eine große Krise in der Corona-Zeit. Da konnte ich nicht auftreten und ich brauche einfach das Live-Publikum. Ja, das ist für mich mein tägliches Brot. Und da dachte ich, ich muss mich nach einem zweiten Standbein umsehen. Ja? Nach dem Motto, mit dem zweiten steht man besser. Und ich habe mich dann entschieden für das zweitälteste Gewerbe der Welt. Für das älteste hat es nicht mehr ganz gereicht. Ich habe eine Firma gegründet, Mephisto Consultant. Ja, warum Mephisto? Ja, ganz einfach, weil mir, als wir in der Schule noch Faust lesen mussten, da war mir Mephisto einfach sympathischer, intelligenter, witziger und auch sexuell abgeklärter. Ja, na gut, ich merke Faust, das ist weg, ja. Heute in der Schule gibt es keinen Faust mehr. Nein, der Lehrer geht mit seinen Schülern in Fuck you Goethe, das war's dann. Mehr ist nicht mehr drin, ja? Nein, ich habe ein Institut. Wir machen Satiregutachten und wir machen Propaganda-Früherkennung. Ja, Propaganda à la carte heißt das Programm. Wir sind von Propaganda umgeben, Desinformation. Fake, Deepfake. Mein früher war Propaganda nichts anderes als Werbung mit etwas Psychologie. Ja? Geiz ist geil, Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Mein Geld muss genauso hart arbeiten wie ich. Und dann unvergessen die Funny-Werbung von 1989. Jede Revolution beginnt mit einem Auflauf. Ja. Und auch unvergessen der Satz von Norbert Blüm, eins ist sicher, die Rente. Das war nun wirklich Propaganda. Viele haben es geglaubt. Ja, manchmal kommt Propaganda ganz einfach daher, weiße Propaganda zum Beispiel. Ganz einfach, man wiederholt Tatsachen. Zum Beispiel kurz vor der Wahl in der ARD, wenn es um die AfD ging, hieß es immer, die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD. Da denkt man sich als Zuschauer, ist aber ein langer Name für eine Partei. Und im Osten ist das absolut kontraproduktiv verlaufen. Schauen Sie sich die Hochrechnungen an für nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt. 39% AfD. Ist das das Modell? Die AfD macht die Opposition, alle anderen müssen regieren. Die CDU mit der Linkspartei. Das geht doch nicht. Ja? Also man denkt über ein AfD-Verbot nach, ich kann das verstehen. Der Verfassungsschutz hat ja die Aufgabe, wenn sich irgendwo radikale, extreme Strukturen im Untergrund bilden, dann schickt er seine Leute rein, um das zu beobachten. Und wenn er feststellt, dass diese Strukturen schwächeln, dann schickt er noch mehr Leute, um das zu stabilisieren. Ja, der Verfassungsschutz, denken Sie an die NPD, ja, die NPD war vom Verfassungsschutz unterwandert, sollte verboten werden. Die Bundesländer haben einen Antrag gestellt, hier in Karlsruhe, und dann traten die Richter zusammen und haben gesagt, Moment mal, wir können die NPD nicht verbieten, es sind zu viele Leute von uns dabei. Dann hat der Verfassungsschutz alle Leute aus der NPD rausgezogen Und die Bundesländer haben einen neuen Antrag gestellt. Und die Richter traten zusammen, haben beraten und haben gesagt, wir können die NPD nicht verbieten. Zu unbedeutend. Also der Verfassungsschutz hat die AfD beobachtet, systematisch. Ja. Die Ergebnisse waren erstmal geheim, aber das Fazit war schon klar. Komisch, ja? Das hat einen leichten vordemokratischen Nachgeschmack, aber ich weiß, was Sie jetzt denken. Herr Deutschmann, wo sind denn Sie unterwegs? Bitte stellen Sie mich nicht in die rechte Ecke, da ist kein Platz mehr. Bitte, bitte. Nein, also der Verfassungsschutz hat die AfD beobachtet und hat festgestellt, immer wenn Frau Weidel vor ihren Fans auftaucht, dann rufen die Alice für Deutschland, Alice für Deutschland. Und der Verfassungsschutz hat vermutet, Alice steht für alles. Ja, haben die rausbekommen. Und das ist strafbar, aber das ist eine SA-Parole. Alles für Deutschland. Das haben weniger gewusst, ich auch nicht. Ich habe gedacht, das ist der geheime Slogan der Fußballnationalmannschaft. Wenn es uns gewinnen geht, alles für Deutschland, denken Sie 54 in Bern. Wir haben uns damals in die Völkerfamilie zurückgeschossen. Und was haben die deutschen Fans in Bern im Stadion gesungen? Deutschland, Deutschland, über. Ja, ist nicht strafbar, dürfen Sie singen. Ja, das ist erlaubt. Ja. Aber ich merke eine Zurückhaltung bei der Hymne. Ja. Unsere Hymne, ja, die deutsche Hymne. Ja. Wir singen die dritte Strophe, die erste marschiert im Geiste mit. Ich habe mir überlegt, ja, vielleicht könnte man eine andere Hymne vorschlagen. Ich meine, Bodo Ramelow hat ja gesagt, dass der Osten unsere Hymne nicht mag und auch die Flagge nicht. Ja. Der Osten mag die deutsche Flagge nicht. Warum? Weil sie erinnert ihn von der Farbgebung an die DDR. Muss man akzeptieren, ja. Und das mit der Hymne kann ich auch verstehen. Also ich habe dann einen Vorschlag. Sie soll natürlich von einem Deutschen sein. Deshalb habe ich mir gedacht, Mozart. Ja, solche Witze kommen in Wien wunderbar. Also, die regen sich richtig auf, wenn man behauptet, Hitler sei Österreicher gewesen. Und Mozart Deutscher, das ist dann, da geht's ab. Ja. Mir hat meine ältere Wienerin gesagt, Herr Deutschmann, es ist die gemeinsame Sprache, die uns trennt. Ist doch auch schön. Ja. Gut, bei der Fahne, wir kurz überlegt, man könnte vielleicht die Regenbogenfahne nehmen, aber die ist heraldischer Unsinn, denn man weiß ja gar nicht, wofür die Farben stehen. Ja. Und die hat auch kein Schwarz, vielleicht Regenbogenfahne mit Rohrrand. Für die Bundeswehr hätte ich was. Wir müssen ja Amerika folgen, wir brauchen ja eine Kriegsflagge. Würde ich vorschlagen, weißer Adler auf weißem Grund. Ja, meine Damen und Herren, die Demokratie ist gefährdet, heißt es. Und nicht nur das, sie ist auch gefährlich. Siehe Amerika. Trump wurde demokratisch gewählt. Ja. Abraham Lincoln hat gesagt, Demokratie ist Herrschaft über das Volk, durch das Volk und für das Volk. Politologen schreiben seit Jahren Bücher, eins nach dem anderen, mit den Titeln wie So endet die Demokratie, Zerfallserscheinungen der Demokratie oder auch Demokratiedämmerung, was mir sehr gut gefällt, vom Lyrischen her. Was ist das Problem? Es ist sehr komplex geworden und wir haben eine progressive kognitive Asymmetrie. Will sagen, die Blödheit nimmt zu, aber ungleichmäßig verteilt. Und das merkt man bei schwierigen Zweiergesprächen. Ja. Geht Ihnen das auch so nach einer Weile? Ja. Da denkt man, wie lange rede ich jetzt schon mit dem? Man hat das Gefühl, einer von uns ist blöder als ich. Ja. Und wir haben ja auch noch unseren Bundespräsidenten. Ja, der ist nicht die Olle de Minerva, eher der Bundes-Uhu. Ja. Aber der hat für uns alle ein Buch geschrieben. Ein Buch, das Sie nicht lesen müssen. Ich habe es für Sie getan. Das Buch heißt Wir, nicht Wirr, sondern Wir. Und er versucht, ein Gemeinschaftsgefühl zu stiften. Er hat geschrieben, wir werden uns unbequeme Fragen zumuten müssen. Ich möchte diese Fragen beleuchten, denn den Weg in die Zukunft finden wir nicht im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob er das Buch selber geschrieben hat. Vielleicht hat er es auch gar nicht gelesen, aber ja, er ist quasi unser Luzifex. Ja. Lange Zeit war er Außenminister im Gasgeschäft, davor Kanzleramtsminister, für den BND verantwortlich im Kanzleramt. Ja. Und erinnert sich noch, als Putin im Reichstag war, unsere gute Stube, man sagt ja auch, das Herz der Demokratie ist der Reichstag. Gut, wenn der Reichstag das Herz ist, wo ist dann das Hirn? Das ist die Frage. Aber jedenfalls Putin im Reichstag bekam Standing Ovations und da hat sich der BND gewundert, ja, dass ein KGB-Mann mit erstaunlich hoher krimineller Energie solchen Applaus bekommt. Ja. Und danach, ja, war irgendwie klar, Putin und Schröder sind befreundet, die Russen sind unsere Freunde und der BND wurde von Steinmeier angewiesen, nicht mehr gegen Russland zu spionieren. Ich weiß nicht, ob die Russen das erwidert haben. Vermutlich nicht, ja, nicht. Aber als dann 2014 die Krim annektiert wurde, Sie erinnern sich noch, die Krim, damals hieß es ja bei uns ganz locker, ja, was ist Krim? Krim, halbe Insel, halb so schlimm, das ist Krim. Ja, da gab es danach dann ein NATO-Manöver in Polen, um so abschreckend zu wirken. Und da hat der Bundespräsident gesagt, das sei Säbelrasseln und Kriegsgeheul. Ja. Also ich habe das Gefühl, manchmal der Mann irrt durch sein Amt. Ja. Er hat dem Iran, vielen Dank, das war jetzt der Applaus im Singular, aber unhörbar fast, aber ich habe da ganz, ganz feine Ohren. Für Zustimmung natürlich nur. Also der Mann irrt durch sein Amt, ja. 2019 hat er dem Iran zum 40-jährigen Jubiläum der Revolution gratuliert. Das war nicht er selbst, es gibt einen Gratulator im Bundespräsidialamt, das ist so eine Maschine, die das automatisch macht. Und dann hat man gesagt, das dürfen wir doch gar nicht machen, wir können doch nicht dem Mullah-Regime zum Revolutionsjubiläum gratulieren, können wir nicht. Aber im nächsten Jahr ging die Gratulation wieder raus. Peinlich. Und hat man in Teheran den deutschen Botschafter angewiesen, er soll Kontakt aufnehmen und soll erklären, dass diese Gratulation zurückgenommen wird. Großartig, ja? Gut, der Bundespräsident hat gesagt, er habe sich auch geirrt, ja? Wie andere. Aber was ist das für ein Bundespräsident, der sich nicht mal alleine irren kann? Also ich würde sagen, ein Zapfenstreich muss her, ja. Hätte auch schon ein Programm, vielleicht Säbeltanz von Khatchaturian, dann Moskauer Nächte und dann, ich habe ein knallrotes Gummiboot und natürlich nicht zu vergessen, das Obligatorium, ich bete an die Macht der Liebe, die mir durch Jesus offenbart, ich gebe mich hin dem edlen Triebe, durch den ich Wurm geworden ward. Das ist Traditionspflege bei der Bundeswehr, solche Texte, original auf Russisch, aber ist ein Hinweis, durch den ich Wurm geworden war. Das ist für mich quasi so eine Assoziation. In der Bundeswehr steckt der Wurm drin. Wir haben da ein echtes Problem. Ich meine, früher war die Bundeswehr ein guter Lieferant für kabarettistische Themen. Ja, vor 10 Jahren mussten sie beim Manöver Peng Peng rufen, weil sie keine Munition hatten. Ja, eine große Behörde ohne Munition, das ist die Bundeswehr. Oder denken Sie an die Nordseeküste, da haben wir 49 Marinehelikopter gehabt, von denen konnten nur 3 aufsteigen. Da habe ich gesagt, wenn uns jetzt der ADAC angreift, ja, schon nah am Wahnsinn. Ja, aber die Bundeswehr muss was tun, ja. Sie muss sich in die Gesellschaft hineinhören, ja. Schauen Sie mal, das sagt ein Mann wie Campino von den Toten Hosen, der sagt, er würde heutzutage nicht mehr den Kriegsdienst mit der Waffe verweigern. Die Bundeswehr hört das und reagiert nicht. Der Mann gehört eingeladen, ein Bankett, vielleicht ein Ehrenbataillon. Die Toten Hosen. Gut, da lachen nicht alle. Vielleicht denken manche, die bösen Onkels wären besser. Oder auch eine Kombination, die Toten Onkels und die bösen Hosen. Ich muss Ihnen sagen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die jetzt jungen Leuten empfehlen, zur Bundeswehr zu gehen. Tut mir leid. Also, weil mein Vater, der hat immer gesagt, Jungs, ihr geht mal nicht zur Bundeswehr. Mein Vater war Flakhelfer, ist 44 desertiert. Der hat gesagt, Bundeswehr ist Zeitvergeudung. Als wir dann gemustert wurden, mein Bruder zuerst, war er 17, da hat mein Vater gesagt, wir gehen zum Augenarzt, das regelt er. Mein Vater war in der CDU, der Augenarzt auch, die haben sich gut verstanden. Ja, und mein Bruder hatte eine leichte Sehschwäche, der kam dann quasi blind vom Augenarzt zurück. ein Jahr später wurde ich gemustert, sollte gemustert werden. Und da habe ich gesagt, Papa, wir gehen doch wieder zum Augenarzt, oder? Ja, ja, natürlich, das lasse ich dir tun, dass du zum Bund gehst. Ja, dann sind wir dahin und dann hat der Augenarzt gesagt, Herr Deutschmann, ich muss mit Ihnen ein Wörtchen reden. Sie wissen, ich bin national eingestellt, pro Familie nur einen. Da hatte ich die Arschkarte. Hab dann sofort verweigert, ja, aus Trotz. Und meine Verweigerungsverhandlung, das war brutal. Ja? Also normalerweise heißt es ja, Sie gehen im Park spazieren und da kommt der Rose hinter Baum hervor. Nein, bei mir ging es um Geiselnahme und den gezielten Rettungsschuss, der damals in Mode kam. Und da wurde ich gefragt, würden Sie dann da schießen? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, wie stellen Sie das vor? So wie in München 72, alle Geiseln tot? Und da wurden die sauer, ja? Da wurden die sauer. Aber ich habe mich einfach durchgesetzt, habe dann 2-1 gewonnen. Schweres Auswärtsspiel, aber ja, da muss man auch manchmal einfach dreckig spielen, um zu gewinnen, ja? Sagt man ja im Fußball. Ich bin dann nach Berlin und habe dort 6 Monate Kabarett-Grundausbildung gemacht. Und plötzlich irgendwann klingelt das Telefon. Ein junges Kabarett, das bereits jedes Mittelmaß überschritten hat. Die Texte funkeln vor sprachlicher Brillanz. Sag ich, mit wem spreche ich denn? Hier ist Kai Lorenz vom Düsseldorfer Komödchen. Bitte kommen Sie zu uns, wir brauchen junge Leute. Dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, ja. Bolkerstraße, gegenüber dem Geburtshaus von Heinrich Heine, das Büro vom Komödchen. Sehr feine Adresse. Der Patriarch hat mich empfangen und hat mir dann auch erklärt, wir machen seit 1947 Kabarett. Ich frage, warum so früh? Da war doch noch alles in Trümmern. Ja, wir haben in den Trümmern gespielt, um der Welt zu zeigen, dass nicht alle Deutschen Schweine sind. Und dann wurde ich Texter vom Komödchen. Da gab es die berühmten Sitzungen, die Versammlungen. Alle Mitglieder, die Schauspieler und die Texter kamen zusammen im Foyer des Komödchens an der Bar. Und dann wurden die neuen Texte fürs Programm vorgelesen. Ich hatte einen Text gemacht über Mitterrand und Kohl. Damals 1914, 1984, 70 Jahre, Erster Weltkrieg, Händchen halten für den Frieden. Sie kennen das berühmte Bild. Ich habe das montiert mit Eindrücken von der Front. Iran gegen Irak, 4 Jahre Krieg, 500.000 Tote, Muslime gegen Muslime. Und der Westen hat sich dumm und dämlich verdient an den Waffen. Das hatte ich so montiert und plötzlich unterbricht mich der Patriarch und sagt, Matthias, ich muss dir eine Frage stellen. Bist du eigentlich für oder gegen diesen Staat? Ich war perplex. In dem Moment geht die Garderobentür auf, Lore Lorenz, die Prinzipalin, kommt da raus und ruft, ihr Lieben, ich gehe jetzt ins Steigenberger zum Mittagessen mit dem Chef von Bayer und ich werde ihm sagen, was für ein Ferkel er ist. Ich habe die Frage nicht mehr beantworten müssen. Ne? Aber so ist das Kabarett, es ist widersprüchlich. Bin auch froh gewesen, dass ich nach Berlin gegangen bin. Auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich war am 9. November 89 in Berlin. Ich war dabei, habe im Mehringhof-Theater einen Auftritt gehabt. Das war ein Donnerstag, ich weiß es noch ganz genau. Wir hatten 120 Vorbestellungen und dann kamen am Abend so etwa 10 Leute. Und ich hatte kein Fernsehen geschaut und kein Radio gehört und dachte, da muss was passiert sein, da muss was passiert sein. Und dann kam die Nachricht. Ich habe dann schnell mein Programm runtergespielt und bin sofort zur Heinrich-Heine-Straße zum Grenzübergang. Und ich habe da gewartet mit vielen anderen auf die Ankunft unserer Brüder und Schwestern aus dem Osten. Aber die kamen erstmal nicht. Und da saß ich da auf so einem kleinen Mauervorsprung. Und neben mir saß ein Pärchen ganz in schwarzem Leder. Ich habe vermutet, Vollautonome. Schwarzen Leder, sehr elegant, ja, entschlossen, mutig. Und er hatte eine rote Fahne dabei und sie eine Flasche Champagner. Und dort nach einer Weile habe ich mal gefragt, also das mit der Flasche Champagner verstehe ich ja, aber was ist denn mit der roten Fahne? Da sagte er, erst verbrennen wir die rote Fahne und dann trinken wir den Champagner. Da war ich ein bisschen irritiert. Ja. Aber ich sage Ihnen, ich war dabei. Ich habe erlebt, wie die Voraussetzung geschaffen wurde für die deutsche Einheit. Ich finde ja, da ist was schiefgelaufen. Ich fand das so toll, ne, dass in der DDR die Leute auf die Straße gegangen sind und haben gerufen, wir sind das Volk, der Souverän, wir gehen auf die Barrikaden, wir bestimmen jetzt, was hier geschieht. Das waren natürlich nicht alle. Das war eine Minderheit, aber 2/3 standen hinter der Gardine und haben auf die Volkspolizei gewartet. Aber die, die da unten standen, das war wirklich Mut, das war eine Revolution im Ansatz. Und dann kam der Westen, hat überall plakatiert, wir sind ein Volk, ja. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind das Volk und wir sind ein Volk. Ein riesengroßer Unterschied. Und dann kamen die Leute hinter der Gardine hervor, gingen auf die Straße und haben gerufen, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und da war die Revolution futsch. Ja. Der Motor hat in Davos noch drum gebeten, den Kohl, 15 Milliarden D-Mark und wir können uns stabilisieren, hat der Kohl gesagt, wir lassen nicht zu, dass ihr mit unserem Geld weiterhin Sozialismus spielt. Aber was sind denn 15 Milliarden D-Mark? Heute gar nichts. Ja. Man hätte damals vielleicht sagen können, hier habt ihr einen Wumms. Ihr kriegt von uns einen Wumms. Oder einen Doppelwumms. Und dann macht ihr eure Revolution zu Ende. Bestraft eure Peiniger. Holt euch Investoren. Und geht euren Weg in die Zukunft. Wir treffen uns in Europa. Wäre eine Idee gewesen. Zwei deutsche Staaten. Heißt doch auch in der Hymne, erste Strophe. Deutschland, Deutschland. Zweimal Deutschland. Warum nicht? Neulich stand in der FAZ, es läuft weltweit eine Revolution von rechts. Von Japan bis nach Amerika. Revolution von rechts. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Was heißt denn hier Revolution von rechts? Von rechts kommt doch keine Revolution. Die Rechten können putschen. Die Rechten können putschen. Aber doch keine Revolution. Eine Revolution kommt immer von links. Eine Revolution und gutes Kabarett kommen immer von links. Ja, an irgendwas muss man glauben, oder? Da kommt was von rechts. Auch ich habe gegen rechts demonstriert in München auf der Ludwig-Leopold-Achse. 150.000 Leute, vielleicht waren es 200.000. Ich kam etwas zu spät, stand an der Feldherrnhalle, habe gerade noch gehört, die Durchsage, leider müssen wir die Demonstration jetzt auflösen. Polizei und Feuerwehr sind der Ansicht, die Fluchtwege sind verstopft. Wir sind zu viele. Dachte ich, ja, das Gefühl kenne ich. In Bonn, damals, 1982, die große Demo. Reagan war in Bonn auf der Harthöhe, NATO-Gipfel. Und wir waren 500.000 in den Reihen. Und das war so eng. Josef Beuys und Wolfgang Niedecken haben gemeinsam gesungen gegen die NATO. Was haben sie gesungen? Wir brauchen Sonne statt Reagan. Da war ich ein bisschen enttäuscht, habe gedacht, Moment mal, wenn das alles ist, na gut, wenn jetzt hier 500.000 Leute im Saal wären, müsste ich auch den Ball flach halten. Wer alle erreichen will, muss auf den Sinn verzichten, so ist das nun mal. Aber interessant, ja, was ich dann in München erlebt habe, als die Demonstranten abzogen und ich sah dann die Transparente und die Pappkartons. Junger Mann hat geschrieben, don't be Nazi, be happy. Ist okay, ist okay. Einfach mal so. Auf vielen anderen Plakaten stand, AfD wählen ist sowas von 33. Sowas von 33. Die Bild-Zeitung hat ja so eine animierte Werbung in Berlin. Da sieht man das Gesicht von Höcke und dann kommt ein Schnurrbart geflogen und setzt sich nieder unter die Nase von Höcke. Das ist bestimmt der Schnurrbart von Charlie Chaplin. Und dann steht drunter, wir bringen die Dinge auf den Punkt. Boah. Ich habe dann gedacht, ich muss mal den Höcke mir ansehen. Bin in Kaufbeuren gewesen, da hieß es am nächsten Morgen, spricht der Höcke. In einem Vorort bin ich hin, 400 Leute, alle leicht angetrunken, begeistert, der Höcke kommt. Und war ein bisschen enttäuschend, weil der Höcke, der lebt im 19. Jahrhundert, der Mann von gestern denkt an morgen oder von vorgestern, kann man sagen. Ja. Volles 19. Jahrhundert, der hat gesagt, die Welt muss sich endlich bedanken bei uns für die Philosophen des 19. Jahrhunderts, für die deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts, für Hegel. Da haben alle geklatscht, ja, weil jeder am Morgen Hegel gelesen hatte. Hegel, der Erfinder des Weltgeistes. Ja. Was hat er noch gesagt? Ja, Schiller, natürlich Schiller, ja, Schiller. Da dachte ich, mein Gott, Schiller hat geschrieben, so wie wir uns in der Mitte Europas befinden, sind wir der Kern der Menschheit. Die anderen Völker sind Blüte und Blatt. Wir sind erwählt vom Weltgeist, den Prozess der Geschichte zu vollenden. Unsere Sprache wird die Welt beherrschen. Das ist Schiller. Aber die Welt beherrscht nicht mal unsere Sprache. Also der Höcke ist schräg drauf, hat er noch Fichte erwähnt, den Philosoph Fichte. Fichte, der gesagt hat, Juden Bürgerrechte zu gewähren, da sehe ich kein anderes Mittel, als ihnen allen in einer Nacht die Hälse abzuschneiden und andere Köpfe aufzusetzen, in denen nicht eine jüdische Idee sei. Wenn Leute von der jüdisch-abendländischen Kultur reden, denke ich immer an Fichte. Ich weiß, die Stimmung ist jetzt unten. Ja, das ist ja kein Kabarett mehr, aber ich habe mir auch gedacht, wie komme ich jetzt da wieder raus? Da ist mir Heinrich Heine eingefallen. Heinrich Heine ist ja quasi ein Zeitgenosse gewesen von Fichte und der wollte ja als Jude unbedingt in die deutsche Kultur hinein, wollte sich integrieren, hat sogar den evangelischen Glauben angenommen, um aufgenommen zu werden, aber wurde abgelehnt, ist nach Paris, hat Weltliteratur geschrieben. Wunderbar, Deutschland, ein Wintermärchen. Das kennt man gar nicht mehr, weil wir das Sommermärchen hatten, ist das Wintermärchen ganz vergessen. Ja, aber der Heine, wenn der noch leben würde, ich habe dann einen Test gemacht, ich habe ChatGPT genommen und habe gesagt, du kennst ja bestimmt Heine, Wintermärchen. Ja, kennt er natürlich. Der liest das Gesamtwerk in 5 Minuten, also er hat alles griffbereit. Ich habe gesagt, mach mir ein Gedicht im Stil von Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Ganz einfaches Szenario, Heine kommt mit der Kutsche nach Berlin, steigt vor dem Brandenburger Tor aus und geht rüber zum Holocaust Memorial. Was schreibt Heine auf? Es ging etwa so 10 Sekunden, dann kam, ich dachte still, das Reich der Dichter hat seine Bücher wohl verbrannt, doch steht die Asche kühl und nüchtern ordentlich im Straßenland. Da war ich platt, also war ich echt irritiert. Sehen Sie, jetzt haben wir irgendwie die Stimmung noch etwas im Griff, oder? Mit Heinrich Heine. Und wenn wir schon dabei sind, muss ich Ihnen natürlich unbedingt von meinem Patenonkel Karl erzählen. Ja? Sein Vater war Tierarzt, er wollte auch Tierarzt werden. Wir wohnten in Bad Honnef. Und eines Tages kam ein Notruf vom Petersberg, vom Luxushotel Petersberg. Wir haben hier einen illustren Gast, dessen Hund große Probleme hat. Kommen Sie sofort. Und Vater und Sohn sind sofort ins Auto gesprungen, sind die Serpentinen zum Petersberg hochgefahren, vor dem Hotel gehalten. Und der Onkel erzählt, und wir sprangen in die Lobby rein. Und wer stand da? Der Adolf! Jedes Jahr hat er es einmal erzählt. Ja. Jedes Jahr wieder. Der Adolf! Mein Onkel war ein, der Adolf, Entschuldigung, war ein Hitler-Fan. Ja, Zeit seines Lebens einfach ein Hitler-Fan. War im Zweiten Weltkrieg Funker, rumgefahren in Frankreich. Ja. Das war die schönste Zeit seines Lebens, hat er immer gesagt. In Frankreich als Funker. Und als der Krieg vorbei war, hat er einfach weitergefunkt. Hatte so ein Mercedes 280 SE vollgepackt mit Funkgeräten, einer riesen Antenne aus dem Kofferraum. Und er ist immer nach Frankreich in Urlaub gefahren. Hat uns eingeladen zu seinem Lieblingscampingplatz nach La Capte bei Hyères. Und wir sind dann im Konvoi über die Route Nationale nach Hyères gefahren, nach La Capte. Und wir standen vor dem Campingplatz. Der Schlagbaum war unten, der Pförtner kam aus dem Häuschen. Und da streckt mein Onkel die linke Hand aus dem Fenster, macht so. Und der Pförtner grüßt zurück. Und der Schlagbaum ging auch hoch. Das war mein Onkel. Ja, jetzt, als ich dann älter wurde, habe ich ihn besucht in seiner Funkbude. Da hing ein Bild von Adolf Hitler an der Wand und ich sagte, Mensch, Onkel Karl, hier, Hitler, hast du denn nie mal an die Juden gedacht? Da hat der Onkel gezögert, er war etwas betroffen, hat gesagt, dass der Jude, das hat mit sich machen lassen. Dass der Jude, wenn der Jude sich gewehrt hätte, der Führer hätte doch eingesehen. Dass der Jude, das hat mit sich machen lassen, da ist ja schon Berechnung dabei. Wie stehen wir denn heute da? Der berühmte Analytiker Zvi Rex aus Israel hat in den 60er Jahren einen Aphorismus geschrieben. Auschwitz werden uns die Deutschen nie verzeihen. Darauf kann man gar nicht antworten. Ich mache quasi Erinnerungskultur, verstehen Sie? Ja, man muss sich an alles erinnern. Ja. Gut, das ist ja alles demnächst dann Schnee von gestern, weil die letzten Nazis, die es noch gibt, die sind alle im sterbefähigen Alter. Ja, hier und da wird noch gegen 100-Jährige nach Jugendstrafrecht ermittelt. Aber bald ist over. Wie Schäuble gesagt hätte, und dann wird das letzte NSDAP-Mitglied zur echten Karteileiche. Schwierige Zeiten. Ich weiß, die Themen sind immer schwer. Man muss ganz klar sagen, wir stehen an der Seite Israels. So einfach zu sagen, wir stehen an der Seite Israels, mein Israel hat zwei Seiten, ja, das ist mindestens zwei Seiten. Das sind die Säkularen, ja, die sagen in erster Linie, sind wir Staatsbürger Israels, und die sagen, wir haben eine Unabhängigkeitserklärung, da steht drin Religionsfreiheit, und das heißt auch Freiheit von der Religion. Und auf der anderen Seite haben wir die religiösen Eiferer, die Messianisten, die Siedler im Westjordanland, die die arabische Bevölkerung terrorisieren. Ich finde, für diese Leute habe ich als Deutscher keine besondere historische Verantwortung. Ich habe mir 3 Stunden lang die Knesset-Show von Trump reingezogen. Das muss ich aus beruflichen Gründen machen. Das muss ich aus beruflichen Gründen machen, ja. War Wahnsinn, he? Das Alte Testament, top aktuell. Alle waren sie da. King David, King Donald, die großen Helden. Der Saal war kurz davor, Messias von Händel anzustimmen. He is the King of Glory, and he shall reign forever and ever. Mein Gott, wie kann man den Trump dermaßen loben? Wie kann man dem Affen so viel Zucker geben? Ist eine Leistung, Geiseln sind frei. Ist eine Leistung, soll man auch nicht schlecht drüber reden. Aber ihn zu vergleichen mit König Kyros von Persien, der die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat, also das ist doch nur mal zu groß. Wenn Trump Kyros ist, wer ist dann Netanyahu? Das ist doch die Frage. Der Trump wusste die Antwort. Bibi. It's my friend Bibi. Und dem Bibi musste der Trump dermaßen auf die Füße treten, sonst wären die Geiseln heute noch nicht frei. Und wie dann der Trump da über Waffen erzählt hat, ja, das war irgendwie der falsche Zeitpunkt, fand ich. Bibi, du hast von mir Waffen gewünscht, ich wusste gar nicht, dass wir diese Waffen haben. Und wir haben sie geliefert und ihr habt sie eingesetzt, ihr habt gewonnen. Und jetzt soll der Trump den Nobelpreis bekommen, ne? Draußen auf dem Platz der Geiseln, ein Riesentransparent, ja, er muss den Nobelpreis bekommen, und in der Knesset auch, er muss ihn bekommen. Norwegen unter Druck, ja, Zollerhöhung droht. Die armen Norweger, sie sollten hart bleiben. Ich finde, sie sollen hart bleiben. Die sollen einfach sagen, ja, im Prinzip ja, aber den nächsten Nobelpreis bekommt Alfred Nobel selber für die Erfindung des Dynamits. Ja, erst das Dynamit, dann den Trump. Gut, ich hatte schon das Gefühl, es könnte sein, dass der Trump sich für den Messias hält. Weil Kyros, der Zweite von Persien, wurde ja von Jesaja als Messias angesehen. Der Gesalbte Gottes, Messias, ja. Allerdings nicht aus dem Hause David. Ja. Deshalb wäre Trump auch ein schlechter Messias. Nicht aus dem Hause David, weil Trump kommt aus der Pfalz. Ja. Also, man könnte sagen, auf Englisch klingt das besser, Palatinate. I'm a Palatinenser. Irgendwie so in die Richtung. Ja, ja, gut, einige zögern, ja. Ich verstehe die Pointe auch nicht jeden Abend, also. Nicht, dass er auf dem Nachhauseweg anfängt zu lachen, das wäre nicht in meinem Sinn. Sie sehen, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich hatte mal ein Programm, das hieß Die Reise nach Jerusalem, schon länger her. Ja, mit einem schrecklichen Untertitel. Kabarett zwischen allen Stühlen. Schrecklich, oder? Fürchterlich. Man muss seine Sünden beichten, ja. Und da hat der Tagesspiegel in Berlin extra einen Fachjournalisten nach Düsseldorf geschickt, ins Komödien, wo ich aufgetreten bin. Und da hat sich das Programm angesehen. Und anschließend gingen wir zusammen essen und wir hatten ein Top-Gespräch. Ich sage Ihnen, das Gespräch war besser als das Programm. Und als wir uns verabschiedeten, da sagte er zu mir, Herr Deutschmann, Sie sind wirklich ein alter Antifaschist. Das ist gut so. Aber eine Frage habe ich noch. Waren Sie eigentlich jemals im Heiligen Land? Nö. Und er ist gefahren, und ein paar Tage später las ich die Kritik im Tagesspiegel. Da hieß es, Deutschmann ist der selbsternannte Karl May des Nahen Ostens. So kann's gehen. Ich bin dann Jahre später nach Israel gereist. Ich war in Tel Aviv, ich war Masada am Toten Meer. Ich war auch in Jerusalem an der Klagemauer, habe auch einen Zettel reingesteckt mit einem Heinrich-Heine-Gedicht. An der Klagemauer. Auch da haben ja die Archäologen gegraben auf der Suche nach dem Tempel des Salomon. Der spielt eine ganz, ganz große Rolle. Nicht nur in Israel, auch in Amerika. Der Tempel des Salomon. Ja, es hat ihn gegeben, er wurde zerstört von den Babyloniern, das wissen wir ja. Die haben damals die israelische Elite nach Babylon ins Zweistromland verschleppt. Ja, nicht als Geisel genommen, einfach nur Braindrain, verstehen Sie. An Wasserflüssen Babylon, da saßen wir mit Schmerzen. Und als wir dachten an Zion, da weinten wir von Herzen. Das kennen Sie. Bonnie M., Rivers of Babylon. Da, 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 da. Ja, wissen Sie, ich war mal bei einer Talkshow mit Ivan Reprov und André Rieu eingeladen. Lachen Sie nicht so unverschämt, das war der Höhepunkt meines Lebens, das muss ich, ja. Und da war auch der Manager von Bonnie M. dabei, Frank Farian. 800 Millionen Platten verkauft und den habe ich dann später beim Come Together nach der Talkshow direkt angesprochen und habe gesagt, Herr Farian, wissen Sie eigentlich, dass Ihr Welthit Bonnie M., Rivers of Babylon, auf der Bibel beruht, Psalm 137, an Wasserflüssen Babylon, da saßen wir voll Schmerzen. Da hat er mich angeguckt, als wenn ich total blemblem wäre. Also, der wusste überhaupt nicht, von was ich rede. Ja? Hat sich weggedreht, ist weggegangen. Ich habe damals nicht den Mut gehabt, hinterherzurufen, Mensch, Herr Farian, die Bibel, Babylon. In Babylon haben die Juden die Bibel korrigiert. Ja, das ist Weltliteratur. Da saßen wir mit Schmerzen, als wir dachten an Zion. Herr Farian, Zionismus. Sie haben einen ganz großen Rat gedreht, haben das nicht gemerkt. Gut, den Mut hatte ich nicht. Ja, ja, aber Jerusalem ist wichtig. Das ist einfach ein Ort, an dem das Schicksal der Welt entschieden wird. An diesem Ort stand der Tempel des Salomon, hier wurde Christus gekreuzigt und hier stieg Mohammed mit seinem Pferd in den Himmel auf. Begleitet vom Erzengel Gabriel traf auf Moses, sprach mit Jesus und hatte eine Privataudienz bei Gott und war am nächsten Morgen wieder in Jerusalem. Das muss man erst mal glauben. Ja, also, ja, ich merke an dem höhnischen Gelächter, merke ich, hier sitzen jede Menge Atheisten im Raum. Ja? Jede Menge Atheisten und Agnostiker, ja, der Agnostiker. Ja, in Karlsruhe gibt es jede Menge Agnostiker, in Freiburg auch. Der Agnostiker in Freiburg, der fährt mit seinem Cabrio hoch auf den Schauinsland, auf die Gipfel des Schwarzwalds, hat Alpensicht und sagt, ich kann nichts erkennen, ich bin Agnostiker. Neben ihm parkt ein Atheist mit einem riesen Schlitten, hat so einen Aufkleber, es gibt keinen Gott. Fragt der Agnostiker, wen soll es nicht geben? Ich kann nichts erkennen. Und da sagt der Atheist, Gott, du Trottel, und wer soll das sein? Und dann erzählt der Atheist dem Agnostiker vom lieben Gott und erzählt, sagt der Agnostiker, interessant, und den soll es nicht geben, kann ich nicht glauben. Ja, ja, plötzlich ist ein bisschen Begeisterung da, ja. Ich meine, wir in Europa sind ein bisschen enttäuscht, weil wir haben des Öfteren auf Jesus gewartet. In Freiburg haben sie 300 Jahre am Münster gebaut. Das hat sich in die Länge gezogen und dann hieß es, wir müssen jetzt langsam fertig werden, demnächst kommt Jesus. War im 16. Jahrhundert, aber er kam nicht. Die Bauern mit der Flagge, mit der Regenbogenflagge zogen die Bauern, ja, gegen den Adel, dachten, Gott sei auf ihrer Seite. Und dann kamen Söldner aus Italien und haben sie aufgemischt. Sehr enttäuschend. Und nehmen sie im 30-jährigen Krieg, ja, aus tiefer Not riefen die Menschen, O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab im schnellen Lauf, das war eine theologische Abmahnung. Jetzt komm mal runter, wir brauchen dich hier. Ja? Wir haben das im Westerwald als Weihnachtslied gesungen. Reiß ab vom Himmel Tür und Tor, reiß ab, wo Schloss und Riegel vor. Als Kind habe ich das nie verstanden, das ist ja quasi Sachbeschädigung im Himmel, ja? Und dieses Tempo, ja, bei den Kirchenliedern, das ist ja unglaublich, ja. Diese demotivierende Langeweile, ja. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Als hätte man alle Zeit der Welt, ja. So kann man seine Reichweite nicht vergrößern, so kriegt man keine Follower.
Wir hier in Europa, wir sind nicht mehr motiviert, was Gott angeht. Das ist einfach so. Ich war neulich im Gottesdienst und da wurde das Vaterunser gebetet, der du bist im Himmel und so weiter. Und dann dein Reich komme, da habe ich gedacht, das glaubt ihr doch selber nicht. Also in Amerika ist das ganz anders, ja. In Amerika ist der Teufel los, da wird richtig geglaubt. Ja. Die Paula White ist die spirituelle Beraterin von Trump, ja. Die ist sowas von Jesus Christus. Sowas von Jesus Christus. Und ich sage Ihnen, die Evangelikalen, mit denen ist zu rechnen. Die setzen darauf, dass Jesus kommt. Aber der kommt erst, wenn der Tempel in Jerusalem wieder steht. Und wer baut denn auf? Na, nicht Donald Trump. Nein, 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 nein. Der Messias aus dem Hause David, ja. Das steht so geschrieben. Der Messias kommt und baut den auf. Und dann kommt Jesus Christus, können Sie nachlesen, an der Spitze der Golgatha-Kavallerie auf einem weißen Pferd aus dem Himmel heruntergeritten, besiegt den falschen Messias. Dann gibt es ein tausendjähriges Reich, hat man auch schon mal gehört. Und danach kommt dann das jüngste Gericht. Da werden die Seelen gewogen. Mal sehen, was der Trump auf die Waage bringt. Und dann, das wissen die Evangelikalen, sie sagen es aber nicht, dann müssen sich die Juden entscheiden, spielen sie mit im Team Jesus oder Abstieg in den Orkus. Ja, darüber reden die Evangelikalen selten, aber der Mossad hat das alles rausbekommen. Und der Hackfest, ja, der Kriegsminister in den USA, der hat also eigenartige Tattoos. Haben das mal gesehen, was der, wie der tätowiert ist? Der hat also hier auf der Brust hat er das Jerusalem-Kreuz, das Erkennungszeichen der Kreuzritter. Das hat er hier ganz, ganz groß auf der rechten, austrainierten Brust. Also stellt schon was dar, ja? Das Jerusalem-Kreuz. Und dann hat er auf dem Unterarm hier, schön groß steht da, Deus Vult. Das ist die Übersetzung von Allahu Akbar. Gott will es. Ja? Das war das Motto der Kreuzritter. Auf dem Oberarm hat er ein Schwert, hat seine Frau tätowiert. Sieht scheiße aus, aber ist wichtig für ihn. Weil er hat gesagt, Matthäus 10, 34, ich bin gekommen, nicht den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja? Das, wie der tätowiert ist, ist ja quasi ein ganzes Regierungsprogramm. Stellen Sie sich vor, der Pistorius trifft den Hexes und will mit ihm reden und der Hexes macht sich obenrum frei. Ja? Was soll dann der Pistorius machen? Soll er das auch machen? Sieht er aus wie ein Chlorhühnchen. Sie merken, mit welchen Mitteln in der Politik inzwischen gearbeitet wird. Ja, wie soll man sich dagegen wehren? Vielleicht soll man sagen, Matthäus 26, 52, wer das Schwert ergreift, kommt durch das Schwert um. Wer als Erster schießt, stirbt als Zweiter. Ja. Das war das Motto des Kalten Kriegs. Und wir sind gut damit gefahren, wir haben es überlebt. Ja. MAD, Mutual Assured Destruction. Tut mir leid, ich bin ein Kind des Kalten Krieges. Ja. Ich bin auch im Prinzip anti-amerikanisch eingestellt. Ich habe 12 Semester Anti-Amerikanistik studiert. Auch zahlreiche Praktika, an denen ich teilgenommen habe. In Freiburg, immer vor dem Amerika-Haus. Da haben wir regelmäßig demonstriert. Oben hing großes Transparent. Finger weg von El Salvador. Unten standen wir und natürlich die Polizei. Die kamen auch immer dazu. Man lernte sich kennen. Nicht verstehen, aber man lernt sich kennen. Und wir konnten uns in der Endphase, konnten wir uns vermummen. Sie haben uns immer persönlich direkt angeredet. Ja. In Freiburg gab es dann am Ende der Hausbesetzungen Dachbesetzungen, ja, weil das war eben doch schwerer zu räumen. Bei strömendem Regen, da kommt dann der Polizeichef und sagt, Mensch, Günther, komm doch runter von dem Dach. Das ist doch in deinem Alter nichts mehr. Ja, ich weiß noch genau, wir standen vor dem Amerika-Haus, die Polizei war da, wir waren da. Und in der Badischen Zeitung stand drin, es war seit einigen Tagen Remi Demi in der Stadt, am Amerika-Haus seien die Scheiben eingeschmissen worden. Und ich schaute mich um und sah keine einzige eingeschmissene Scheibe. Da habe ich das Megafon vom Versammlungsleiter genommen und habe gesagt, Leute, schaut euch mal um, in der Badischen Zeitung steht, hier seien die Scheiben eingeschmissen worden. Aber keine einzige Scheibe ist eingeschmissen worden. Ich glaube, wir müssen jetzt die Scheiben einschmeißen, damit die Wahrheit in der Badischen Zeitung steht. Ja, dann kam dann der Polizeieinsatzleiter, sagte: Deutschmann, noch ein Wort und du bist weg. Rote Karte. Ja, ich bin ein Kind des Kalten Kriegs. Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse James Bond. Ein Mann, der, wenn er schießt, auch trifft. James Bond ist wichtig für mich. Ich habe alle Filme gesehen, also etwas verspätet natürlich, wie in den frühen 60er Jahren. Der zweite, Liebesgrüße aus Moskau, ja, From Russia with Love, das war ein Wahnsinnsfilm, ja. Die Schlusspointe, genial, ja, in der Zugfahrt durch die Schweiz. James Bond ist in die Falle gegangen, eine falsche KGB-Agentin, ja, hat ihn quasi direkt vor der Flinte, will abdrücken, da wird sie von einem echten KGB-Agenten erschossen und er geht auf den zitternden Bond zu und sagt: Nur Ruhe, Mr. Bond, wir erschießen nur die eigenen Leute. Das war doch eine vertrauensbildende Maßnahme. Die Russen machen schon die beste Propaganda. Also sehr, sehr fantasievoll. Ja, der Zelensky sei ein drogensüchtiger Nazi. Oh. Ich bin ein bisschen naiv. Ich habe immer gedacht, der Schröder schafft das noch, den Putin nach Berlin zu bringen, ins Pergamonmuseum, vor den Pergamonaltar, so eine groß gedeckte Friedenstafel. Können Sie sich vorstellen, alle wichtigen Menschen sind da, Roland Kaiser singt von der Liebe zu dritt. Anna Netrebko tanzt an der Stange. Und Gerhard Schröder am Gasgrill bereitet georgischen Schaschlik zu. Bei mir in der Straße hing wochenlang am Anfang des Jahres ein großes Transparent, da stand drauf: Nie wieder ist jetzt. Ich meine, wenn in London nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker der Hamas, wenn da Juden auf die Straße gehen und halten Plakate hoch, auf denen steht Never again is now, dann weiß man genau, was gemeint ist. Aber was ist, dass wenn ein Deutscher so ein Plakat hochhält, ja, nie wieder ist jetzt, das klingt so wie ein guter Vorsatz. Ja. Angst vor Rückfälligkeit. Nie wieder ist jetzt. Ich sehe vor meinem geistigen Auge Harald Junke mit dem Schnapsglas. Nie wieder ist jetzt. Ich weiß, da kann nur eine Minderheit lachen. Die anderen sind entsetzt. Ich weiß nicht, also diese 33er-Angst, die geht mir ziemlich auf die Nerven. Ja, der Bundespräsident hätte doch sagen können: Leute, schaut euch mal die Geschichte an. Hitler, 28, 2,6%, das war eine Splitterpartei. Dann kam die Weltwirtschaftskrise, 30, 18,4, 32, 37,4, aber Ende 32 waren schon nur noch 33. Ja, man kann sagen, Hitler hatte Anfang 33%, das kann man sich merken. Aber entscheidend war doch der Hindenburg, ja? Als der Hitler im Juni 32 gesagt hat: Ich habe 37,4%, ich möchte Reichskanzler werden. Da hat der Hindenburg, ja, Reichspräsident, ein Mann, der schon auf allen Briefmarken war, der hat dann gesagt: Was will er werden? Bei mir kann er Postminister werden, da kann er mich von hinten lecken. Und dieser Hindenburg, ein halbes Jahr später, hat der Hitler zum Reichskanzler ernannt. Ja. Dann zogen die Nazis mit brennenden Fackeln durchs Brandenburger Tor und vier Wochen später hat der Reichstag gebrannt. In der Nacht wurden noch die Leute verhaftet, am nächsten Morgen hat Hindenburg die Notverordnung erklärt. Der Reichstag hätte noch die Chance gehabt, zusammenzutreten und das Ganze zurückzuweisen, aber hat er nicht gemacht. Und am nächsten Morgen, am 1. März, hat Hindenburg das Parlament aufgelöst. Ende Gelände. Okay, ich gebe zu, man muss aufpassen, wachsam sein. Ich habe auch selber reagiert, prophylaktisch. Ich habe einen Verein gegründet. Der heißt: Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat, e.V. Ja, wirklich, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat, e.V. Da haben wir einmal im Monat ein Treffen. Wir laden Referenten ein, wir haben auch einen Ethikrat. Wir machen Schießtraining in der Schweiz. Und wir haben die Palantir-Software. Unser Grundgesetz, Artikel 20, wenn jemand versucht, diese verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen, dann ist Widerstand erlaubt, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht. Es ist schwierig zu entscheiden, aber man muss sich entscheiden. Ich bin ein großer Freund des Grundgesetzes, ich vor allen Dingen von der Erstausgabe, die finde ich ganz toll. Von 49 mit der Unterschrift von Adenauer, das ist wirklich toll. Also, da gibt es noch keine Bundeswehr, keinen Verfassungsschutz. Ja, wirklich, ja, tolle Literatur. Und auch das Papier, also wenn Sie da mal reinschauen in das Papier, mit einer vernünftigen Lupe können Sie da im Papier ein Wasserzeichen erkennen, da steht auf Latein Nemo ultra posse obligatur. Das heißt, niemand kann über seine Möglichkeiten hinaus verpflichtet werden. Darf man auch nicht vergessen. Und denken Sie an die Präambel, an diesen wichtigen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Bitte beachten Sie den versteckten Konjunktiv. Ich weiß, diese Pointe hat eine lange Lunte, aber lassen Sie die Lunte einfach runterbrennen. Ja, unantastbar, bitte beachten Sie den Konjunktiv. Dass Sie heute Abend da waren, zeugt von einem starken Überlebenswillen. Ich bedanke mich bei Ihnen.
In SWR Kultur vor Ort, Spätvorstellung, hörten Sie Matthias Deutschmann mit Ausschnitten aus der Premiere seines neuen Programms Propaganda à la carte. Aufgezeichnet am 17. Oktober 2025 im Tollhaus Karlsruhe.
Vielen Dank, vielen Dank.
Ton und Technik: Harald Hassler, Leon Klein, Holger Schwemmle und Robin Zwirner.